Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung und dass ich heute mit euch gemeinsam hier Gottesdienst feiern kann. Ich würde gerne an den Anfang meiner Botschaft eine Aussage stellen, und zwar: alles eine Frage der Perspektive. Vermutlich kennen die meisten von euch diese Aussage zumindest so oder so ähnlich. Und im Grunde genommen ist das ja erstmal eine ziemlich allgemeine Aussage. Alles eine Frage der Perspektive. Das ist wie so eine Überschrift, etwas, was man sehr universell benutzen kann. Und die Frage ist ja so ein bisschen: was ist denn eigentlich eine Perspektive? Wenn wir sagen, alles eine Frage der Perspektive, worum geht es dann eigentlich? Und es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Perspektive. Und wortgeschichtlich, so sagt es ein Internetlexikon, Stangl heißt der Autor, geht dieser Begriff Perspektive auf das lateinische Verb perspicere zurück, und es bedeutet so viel wie genau sehen oder gewiss wahrnehmen, also sich mit etwas auseinandersetzen, indem ich es betrachte. Dann habe ich mal so ein bisschen weiter geguckt, mich interessiert das dann immer, okay, wenn ich so einen Begriff vor mir habe, wie kann man sich diesem Begriff irgendwie annähern, und dann habe ich ein bisschen gesucht, und dann gibt es eine zweite Erklärung zu Perspektive, weil in den einzelnen Bereichen, den einzelnen Themenfeldern, in denen dieser Begriff verwendet wird, wird er ganz unterschiedlich erklärt. In der Fotografie zum Beispiel, so sagt es ein Glossar, also eine Worterklärung in einem Fotolehrgang, kann man sagen, Perspektive ist die Darstellung von Raumverhältnissen in der ebenen Wiedergabe, also auf Fotopapier oder auf Monitoren. Die unterschiedlichen Entfernungen der einzelnen abgebildeten Objekte zeigt sich dann in den unterschiedlichen Größenwiedergaben dieser Objekte. Klingt also sehr technisch, bedeutet vereinfacht gesagt, ich versuche eine dreidimensionale Welt auf zwei Dimensionen darzustellen, und damit man sieht, dass es tatsächlich dreidimensional ist, sind die Dinge unterschiedlich groß. Kennt ihr von Fotos zum Beispiel, ein Haus, was weiter weg steht, ist in der Regel kleiner als das, was näher dran ist. Und dann gibt es diesen Begriff auch in den Geisteswissenschaften, vor allem in der Psychologie, in der Pädagogik und in der Philosophie, und dort wird gesagt, der Begriff Perspektive ist der Basisbegriff der Geisteswissenschaften geworden, beziehungsweise aller Redewendungen, die sich mit der Struktur von Sinnbildungen beschäftigen. Auch erstmal wieder so ein bisschen in abstrakte Formulierung. Es geht also darum, Perspektive wird verwendet, um etwas aufzuzeigen, was potenziell vor mir liegt, etwas, auf das ich zugehen könnte, Möglichkeiten, die sich mir eröffnen, Dinge, die mir Sinn geben könnten oder die dem Ganzen eine Bedeutung geben. Was auffällt ist, wenn man sich so ein bisschen mit Perspektive beschäftigt, ist, dass egal in welchem Zusammenhang dieser Begriff verwendet wird, es immer darum geht, dass Perspektive etwas mit subjektiver Wahrnehmung zu tun hat. In der Fotografie sagt man, Perspektive ist davon abhängig, von welchem Ort aus du ein Foto aufnimmst. Oder in den Geisteswissenschaften wird gesagt, Perspektive ist das Phänomen, dass Wirklichkeit immer vom Standpunkt und den Eigenschaften des betrachtenden Subjekts abhängig ist, also von mir. Das bedeutet, dass menschliches Denken, Erkennen und Handeln stets Einschränkungen unterliegt, die sich aus den Bedingungen von Zeit und Raum, den individuellen Fähigkeiten oder der jeweiligen Situation ergeben. Das bedeutet, ganz vereinfacht gesagt, meine Perspektive, und das ist es ja auch, wenn ich das umgangssprachlich verwende, bedeutet, oder bringt zum Ausdruck, wie ich die Dinge sehe, wie ich etwas wahrnehme, eine Person, eine Sache, eine Situation, denn ich sehe die Welt eben durch meine Augen, von meinem Standpunkt, von da aus, wo ich stehe. Und das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt, und deswegen will ich das mal so ein bisschen versuchen, in unser Leben zu holen, und ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht, die für mich Perspektive deutlich machen oder diese Aussage, alles eine Frage der Perspektive, vielleicht etwas verbildlichen. Das erste ist ein Bild, weiß nicht, wer von euch Autos mag, für die, die gerne Autos mögen, ist das vielleicht so doch ein schönes Bild. Das ist also ein Sportwagen, und der hat eine besondere Lackierung. Vielleicht kennt das der ein oder andere, das nennt man Flip-Flop-Lackierung. Und das Interessante an dieser Lackierung ist, je nachdem, wo du an diesem Auto stehst, sieht dieses Auto anders aus. Ihr seht das hier schon so ein bisschen angedeutet, das hat ganz viele verschiedene Farben. Und das Besondere an diesem Lack ist, dass durch den Lichteinfall, je nachdem, wo ich mich hinstelle, das Auto entweder lila oder blau oder grün oder gelb aussieht. Und wenn du dann auf dem Fußsteig stehst und das Auto fährt an dir vorbei, denkst du erst, es kommt ein blaues Auto, und dann fährt es an dir vorbei und auf einmal wird es grün oder gelb. Und das ist für mich so ein erstes Bild für Perspektive. Je nachdem, wo ich stehe und aus welchem Blickwinkel ich das Auto anschaue, hat es eine andere Farbe. Das zweite ist, wenn man hier zu euch kommt und vor der alten Wache steht, ist das, finde ich, ein ziemlich imposantes Gebäude. Ich bin total gerne hier, das hat irgendwie was total Feierliches, dieser Raum. Und wenn ich draußen davor stehe, ist der deutlich größer als ich und ich kann ihn nicht umfassen, ich kann nicht alles auf einmal sehen. Wenn ich aber jetzt mit euch gemeinsam einen Flug unternehmen würde über Northeim oder vielleicht sogar einen Linienflug, der über Northeim führt und in ein paar tausend Meter Höhe über die alte Wache fliege, dann ist die alte Wache auf einmal ziemlich klein und ich habe das Gefühl, ich könnte sie vielleicht so zwischen meine Finger nehmen. Das liegt an der Perspektive. Einmal stehe ich unmittelbar davor, das andere Mal fliege ich drüber hinweg. Dann das Dritte, habe ich ein Wackelbild mitgebracht, jetzt weiß ich gar nicht, wo es ist. Ah, hier liegt's. Genau. Vielleicht kennt ihr das, ich habe das mal von meiner Tochter ausgeliehen heute Morgen. Das sind so Karten oder es gibt auch Poster und so, die haben so eine ganz interessante Beschichtung und wenn man die dann so dreht oder eben davor steht und die Perspektive verändert, dann guckt dieser Dalmatiner einmal nach links und einmal nach rechts und andere Motive entwickeln dann eben andere Formen. Aber das ist auch eine Frage der Perspektive. Ich kann diese Karte so angucken, dann guckt er zu mir, dann gehe ich auf die andere Seite, dann guckt er wieder zu mir. Die Perspektive verändert einfach auch ein Stück weit das Motiv, was auf dieser Karte zu sehen ist. Jetzt könnte ich mit euch ein Spiel spielen, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, und das heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und wenn ich das jetzt von hier vorne mit euch spiele, dann ist das buchstäblich so, denn ich sehe etwas, was die allermeisten oder wahrscheinlich gar keiner von euch sehen kann, und zwar ein Glas, was hier hinter dieser Kiste steht. Und dass ich das Glas gesehen habe, hat damit zu tun, dass meine Perspektive eine andere war als die von euch. Und ich will ein letztes Beispiel machen anhand dieses Glases. Wenn man auf dieses Glas schaut, gibt es zwei Perspektiven. Entweder ist das Glas halb leer oder das Glas ist halb voll. Das zeugt immer auch ein bisschen von der Grundhaltung, mit der jemand vielleicht durchs Leben geht. Ist das Glas auch das Glas des Lebens halb leer oder ist es eben halb voll? Es gibt also ganz unterschiedliche Perspektiven, die ich auf Dinge haben kann, auch in meinem Alltag. Und meine Perspektive entscheidet ein Stück weit darüber, wie ich Dinge beurteile, wie ich Dinge einschätze, welchen Wert ich vielleicht auch Dingen gebe. Es gibt Perspektiven, die sind so, dass man sie eigentlich für immer behalten möchte. Das sind so Momentaufnahmen, da wünscht man sich, der Moment würde niemals aufhören. Ich zeige euch mal eine so eine Perspektive aus meinem Leben. Dieses Bild ist ein Bild aus unserem Urlaub, den wir als Familie jetzt machen konnten vor einigen Wochen. Und das ist der Ausblick von meinem Frühstücksplatz gewesen. Wir hatten also so ein Häuschen und da war ein Frühstückstisch und reichlich Fenster. Und immer wenn ich mich umgedreht habe, habe ich rausgeschaut und habe diese Perspektive gehabt. Und für mich ist dieses Bild ein Sinnbild geworden für die Erholung und die Entspannung in diesem Urlaub. Für mich hat Wasser was super Beruhigendes. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Und es war eine total stressige Zeit, in der wir Urlaub machen konnten. Und als ich da an diesem Frühstückstisch saß und rausgeguckt habe, dachte ich, dieser Moment, der könnte für immer bleiben. Diese Perspektive hätte ich sehr gerne behalten. Aber dann gibt es eben auch Situationen im Leben, wo ein Perspektivwechsel nötig ist, wo wir einen Perspektivwechsel vornehmen müssen, wo es wichtig ist, Dinge mal aus einem anderen Blickwinkel oder von einem anderen Standort aus zu betrachten. Und ich glaube vor allem immer dann, wenn wir so ein bisschen in der Gefahr stehen, das Wesentliche, das Wichtige aus dem Blick zu verlieren. Und ich möchte euch heute Morgen mal mit einem Mann in Berührung bringen, uns mit einem Mann in Berührung bringen, dem wir in der Bibel begegnen und der so einen Perspektivwechsel erlebt hat. Und ich hoffe, dass die Erfahrung, die dieser Mann gesammelt hat oder gemacht hat, vielleicht auch dem einen oder anderen von uns hilft, ein paar wertvolle Impulse für sein eigenes Leben mitzunehmen. Dieser Mann heißt Asaf. Und im Grunde genommen erfährt man gar nicht ganz so viel über ihn als Person, aber man kriegt so ein paar Eckpunkte mit im Alten Testament, was diesen Mann ausgemacht hat. Und ganz offensichtlich war dieser Mann schon von zentraler Bedeutung in seiner Zeit. Also Asaf war der Abstammung nach Levit und das ist schon mal was Besonderes, denn die Leviten waren der Stamm, den Gott ausgesucht hatte in seinem Volk, dass sie seine Priester sein sollten. Das heißt, die Leviten waren verantwortlich für den Tempel, sie waren verantwortlich für die Opfer, sie waren verantwortlich für den Gottesdienst und sie haben damit eigentlich ein ziemlich zentrales Element des jüdischen Lebens verantwortet. Aber Asaf war nicht nur Levit, nicht nur einer unter vielen, sondern Asaf hat zu einer besonderen Gruppe der Leviten gehört, der gehörte nämlich zur Musikabteilung. Und im Grunde genommen auch nicht nur zur Musikabteilung, sondern er war einer der Lobpreisleiter. Also jemand, der an Verantwortung stand. Als König David die Bundeslade zurück nach Jerusalem geholt hat, dann hat er Asaf ausgesucht als Leiter oder als einen der Leiter für diejenigen, die permanent um die Bundeslade herum, die Hütte Davids nennt man diesen Ort, Lobpreis gemacht haben, Gott angebetet, Gott gelobt und gepriesen haben. Und er war nicht nur Musiker, sondern Asaf war auch Dichter, Poet. Er hat Lieder geschrieben, Psalmen. Man könnte heute sagen, er war Songwriter, wenn man das ein bisschen modern formulieren möchte. Mindestens 12 von den 150 Psalmen, die wir in unserer Bibel lesen, sind von Asaf geschrieben. Das sind fast 10%. Also von daher hat er da auch ein gewisses Erbe hinterlassen. Und es ist interessant, über ihn wird auch gesagt, er war ein Seher. Das ist so ein auch etwas altes, gewichtiges Wort. Man könnte auch sagen, ein Prophet. Also sein Leben und auch sein Dienst hatten so eine prophetische Dimension. Und das bedeutet, er hat nicht nur für Gott im Tempel gedient und für ihn Lieder geschrieben, sondern er hat auch für Gott gesprochen zu den Menschen seiner Zeit. Denn das bedeutet eigentlich Prophet, jemand, der für Gott redet, der das, was er von Gott empfängt, an die anderen weitergibt. Und wenn man dann so ein bisschen seine Geschichte weiterverfolgt, dann merkt man, er wird öfter im Zusammenhang mit David erwähnt, so in einem Atemzug mit dem größten oder einem der größten Könige des Volkes Israel. Und seine Nachkommen, die Söhne Asafs, haben vermutlich über einen langen Zeitraum hinweg die Lobpreis, die Anbetungskultur des ganzen Volkes mitgeprägt. Wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, würde ich sagen, Asaf war so ein Mann, der mitten im Leben stand. Jemand, der wirklich auch Berufung, Bestimmung gelebt hat. Jemand, der wusste, was hat Gott mit meinem Leben vor und diese Berufung, diese Bestimmung auch ausgefüllt hat. Und wenn man es dann mal so ein bisschen plakativ sagen will, würde ich sagen, da war jemand, der war solide unterwegs, der war auf Kurs mit seinem Leben, wenn man das so von außen betrachtet. Und jetzt würde ich euch bitten, mal so dieses Bild vor Augen zu behalten und dann lese ich euch mal ein paar Verse aus einem seiner Lieder, aus einem seiner Psalmen vor. Ich sage euch nachher auch noch, wo das steht. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Das sind Verse aus Psalm 73, die Asaf geschrieben hat. Und ich habe im ersten Moment, als ich das dann so las, vor einigen Jahren ist mir das begegnet, dachte ich, ja, klingt das denn jetzt nach diesem Lobpreisleiter, nach diesem Prophet, nach diesem Mann, den ich euch gerade versucht habe, so ein bisschen vorzustellen? Das ist eines seiner längsten Lieder und er verwendet die Hälfte des Liedtextes dafür, um sich zu beklagen oder auszudrücken, wie unglücklich er eigentlich über seine eigene Situation ist und wie sehr er die beneidet, die gar nicht mit Gott leben. Da ist ein Mann, der ist nahezu Tag für Tag im Tempel oder eben in der Hütte Davids gewesen. Das waren damals die Orte, wo die Gegenwart Gottes am stärksten erlebbar gewesen ist. Der diente als Anbetungsleiter einer ganzen Nation und hält hier in einem seiner Lieder fest, wenn man es mal auf den Punkt bringen möchte, eigentlich würde ich lieber ein Leben führen wie die, die Gott gar nicht kennen, die über Gottes Gebote gar nicht nachdenken, die nicht an ihm interessiert sind. Und für mich geben diese Verse so ein Stück Einblick in das Innenleben dieses Mannes, weil ich glaube, er war eben auch ein Mann, der so eine gewisse innere Zerrissenheit kannte. Oder der vielleicht auch selber ein Stück innerlich zerrissen war. Ich glaube nicht, dass Asaf im Tempel einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht hat. Dass er einfach nur irgendwie da so ein Programm abgespult hat, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, dieser Mann hat Berufung gelebt. Und das auch mit Leidenschaft und mit Hingabe. Aber was es mir zeigt, ist, dass dieser Mann das eben auch als Mensch gelebt hat. Er hat Berufung als Mensch gelebt, mit Gaben und Fähigkeiten, aber eben auch mit aller Begrenzung und mit all diesen menschlichen Aspekten, die eben da auch dazugehören. Er war kein religiöser Roboter, sondern ein Geschöpf mit Emotionen, mit Gedanken, mit Wünschen, mit Sehnsüchten, mit Dingen, die ihn bewegt haben. Er war ein Geschöpf, das mit sich selber, mit seinem Leben und manchmal auch ein bisschen mit seinem Schöpfer gerungen hat. Und das kommt in diesen Liedern zum Ausdruck. Und ich muss ehrlich sagen, je länger ich lebe, umso mehr finde ich mich in dieser inneren Zerrissenheit einfach auch ein Stück wieder. Je mehr Höhen und Tiefen mein Lebensweg hat, umso mehr Erlebnisse sammle ich, die ich sehr gut mit Psalmworten verknüpfen kann. Und zwar sowohl mit denen, die vor Freude überströmen und jubeln und einfach Gott preisen, genauso aber auch wie mit denen, die ich hier von Asaf lese, wie diese innere Zerrissenheit, die manchmal auch so ein Unverständnis über bestimmte Situationen und Dinge in meinem Leben zum Ausdruck bringen. Und ich persönlich finde das total ermutigend, dass die Bibel nicht darüber schweigt, dass sie die Männer Gottes nicht als irgendwelche Superhelden darstellt, sondern dass sie uns Einblick gibt in das, was sie bewegt hat, in diese ganz natürlichen Gefühle und Erlebnisse, die diese Menschen gemacht haben. Denn sie sind Teil unseres Menschseins und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das ehrlich anerkennen, dass wir in unserem eigenen Leben und auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften Räume schaffen, wo ich das mitteilen darf, aber dass ich dann eben auch lerne, einen gesunden Umgang damit einzuüben und das Ganze in guter Weise zu verarbeiten. Und da bin ich wieder ein Stück bei den Psalmen, von denen wir ja jetzt schon den ersten Ausschnitt gelesen haben, weil ich glaube, die Psalmen sind dafür eigentlich eine sehr, sehr gute Hilfe, eine total wertvolle Handreichung, die uns Gott hier in seinem Wort gibt. Es gibt zwei Männer, die heißen Gordon Fee und Douglas Stewart, die haben so ein Buch geschrieben über Hermeneutik, also wie lege ich die Bibel aus, so ein paar Hilfestellungen dafür und die schreiben über die Psalmen. Die Psalmen sind eigentlich Gedichte, es sind musikalische Gedichte, die durch das Herz den Verstand erreichen sollen. Und das ist ja ganz oft so bei Musik, dass sie durch das Herz Dinge in unseren Verstand, in unser Bewusstsein hineinbringen wollen. Es wird bewusst eine gefühlsbetonte Sprache und auch so sehr bildhafte Ausdrucksweise verwendet. Und gewissermaßen entstehen durch diese bildhafte Sprache und durch diese Poesie, die sie schlussendlich sind, Lieder, die das Leben schreibt. Man fängt so Momente ein, die man im Leben hat, und da gibt es eben ganz verschiedene, und bringt sie hier in poetischer Weise zum Ausdruck. Diese beiden Männer, Douglas Stewart und Gordon Fee, haben insgesamt 7 verschiedene Arten von Psalmen herausgefunden und benannt. Und sie sagen, es gibt Klagelieder und es gibt Dankpsalmen. Es gibt Loblieder und es gibt heilsgeschichtliche Psalmen. Es gibt Psalmen des Feierns und der Bundeserneuerung und es gibt Weisheitspsalmen und Lieder des Vertrauens. Also wenn man es so ein bisschen nochmal zusammenfasst, ist eigentlich für jede Lebenslage ein Lied dabei, wenn man die Psalmen sich so zur Hand nimmt. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich ein Stück weit ähnlich auch mit unserer heutigen Musik oder auch mit der Musik durch die Jahrhunderte. Sie versucht auf kreative, auf poetische Art und Weise das Leben in all seiner Vielschichtigkeit einzufangen und auszudrücken und wir fangen an, uns darin wiederzufinden. So hat wahrscheinlich jeder von euch auch seine Lieblingslobpreislieder oder vielleicht auch Lieder, die jetzt aktuell im Radio laufen oder was auch immer, wo du eine Momentaufnahme, wo du einen Aspekt deines Lebens wiederfindest. Aber die Psalmen sind eben nicht nur eine Momentaufnahme, es ist nicht nur eine Selbstoffenbarung von Asaf, wie es ihm gerade so geht, sondern es ist, weil es auch Gottes Wort ist, in besonderer Weise für uns eine Inspiration und soll uns anregen, darüber nachzudenken, wie rede ich persönlich mit Gott und wie kann ich mein Leben mit Gott gestalten, auch in den verschiedensten Phasen, die mein Leben so hat. Und das ist vielleicht auch so ein erster Anwendungsimpuls für heute Morgen. Der Michi sitzt ja hier, der ist ja Bibelschüler bei uns im Glaubenszentrum und die haben vor einiger Zeit ihre Predigten bei uns in kleineren Gruppen gehalten. Und da haben wir heute Morgen schon drüber gesprochen, dass es eben immer wichtig ist, hey, wie kann ich denn das, was ich sage, auch zur Anwendung bringen? Was mache ich denn damit am Montagmorgen, wenn ich dann herausgefordert bin, das Gehörte in die Tat umzusetzen? Und hier wäre so ein erster kleiner Hinweis. Es gibt ja 150 Psalmen und wenn wir heute anfangen, jeden Tag einen Psalm zu lesen, sind wir ungefähr bis Ostern einmal durch die Psalmen durch und haben die ganze Bandbreite dessen, was die Psalmen wiedergeben, eigentlich mal so ein Stück vor Augen und können dann dort vielleicht auch so unsere eigene Lebenssituation und das, was uns bewegt, wiederfinden und diese Lieder, diese Gedichte, diese Gebete zur Vorlage nehmen für unser eigenes Leben mit Gott. Okay. Das mal so als erster oder als Einschub eigentlich zu dem Psalmen. Ich möchte mit euch nochmal zurückkehren zu Asaf. Es ist überschrieben, Tiefpunkt mit Aussicht. Denn wenn wir so die ersten Verse, die ich euch vorhin vorgelesen habe, vor Augen haben, glaube ich, Asaf war an einem ziemlichen Tiefpunkt in seinem Leben angekommen. Er war ziemlich frustriert, ziemlich ernüchtert, ziemlich enttäuscht von manchem, was er so beobachtet hat. Und ich habe mich dann so gefragt, hey, was war denn der Grund dafür, dass Asaf solche Zeilen formuliert hat? Und ich möchte, dass ihr mich richtig versteht, ich finde mich total wieder. Ich würde ihm nie einen Vorwurf machen, dass er so etwas schreibt, sondern ich bin total dankbar, dass ich solche Zeilen im Wort Gottes wiederfinde, weil ich mich eben damit identifizieren kann. Aber ich habe mich gefragt, hey, was hat ihn dazu gebracht, so etwas zu schreiben? Was bringt mich dazu, vielleicht solche oder ähnliche Gedanken zu formulieren? Und vielleicht findet sich auch der ein oder andere von euch dort wieder. Ich glaube, dass Asaf inmitten seines Dienstes, und ich denke, das betrifft uns in gleicher Weise, inmitten des Erlebens der Gegenwart Gottes und des Sehens, wie Gott handelt und was er tut, eine innerliche Frustration, Enttäuschung, Wut und Neid entwickelt hat, weil er einfach die Dinge um sich herum gesehen hat. Und ich will es mal so ein bisschen vielleicht überzogen sagen oder ein bisschen zugespitzt sagen. Ich glaube, er hat inmitten seines Dienstes angefangen, sich von der Welt blenden zu lassen, vom Glanz dieser Welt blenden zu lassen und vom Anschein der äußeren Glückseligkeit, die die Menschen um ihn herum offensichtlich hatten. Das ist ihm passiert, das sagt er, das bringt er hier zum Ausdruck in diesen Versen. Und ich glaube, das war nichts Einmaliges, nichts, was von heute auf morgen passiert ist, sondern das war so ein schleichender Prozess. Er hat inmitten dessen, was er für Gott getan hat, genauso natürlich auch die Welt um ihn herum betrachtet und hat angefangen, die Dinge, die er gesehen hat, nach seinen eigenen Maßstäben zu bewerten und festgestellt, boah, das sind Leute, denen ist die Perspektive, die Sicht Gottes eigentlich völlig egal und trotzdem geht es ihnen gut und ich mühe mich hier ab und kämpfe mich durchs Leben und mir geht es so schlecht. Und die eigenen Entbehrungen, das, was er als schwierig empfand in seinem Leben, wurde immer größer und der Glanz der Welt und die Dinge, die augenscheinlich so gut aussehen und die Glückseligkeit derer, die Gott überhaupt nicht interessiert, die wurde immer größer. Und so hat er sich Stück für Stück für Stück seine Perspektive verändern lassen. Weg von Gott und von der Freude an Gott und von der Freude am Dienst für Gott hin zu den Dingen, die er so vor Augen sah und die in so einem scharfen Kontrast in seiner Wahrnehmung zu seinem eigenen Leben standen. Für Asaf hat sein Dienst bedeutet, dass er wahrscheinlich keinen eigenen Besitz hatte, kein Land, wahrscheinlich auch nur sehr, sehr wenig anderen Besitz, denn die Leviten hatten eine besondere Stellung im Volk Gottes. Sie waren eben für Gott da, sie haben im Tempel gedient und sie hatten kein eigenes Land, sondern sie wurden versorgt durch die anderen Stämme, die ihre Opfer gebracht haben und Anteile daran gegeben haben. Und davon haben die Leviten gegessen und gelebt. Und wir sind ja jetzt nicht Priester im Sinne Asafs, dass wir in Gewändern in irgendeinem Tempel dienen, aber ich finde das interessant, dass Petrus in einem seiner Briefe diese Parallele zieht und sagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Wir stehen im Dienst für Gott und wir verzichten vielleicht auch auf manches, was wir haben könnten, um Jesus nachzufolgen und den Dienst für Gott zu tun, den wir eben tun. Und da könnte der eine sagen, ich investiere einen ganzen Teil meines Geldes in die Gemeinde oder in verschiedene Projekte, ins Reich Gottes. Ich gebe es auch gerne, aber wenn ich mal einen Strich drunter mache unter meine Monatsabrechnung, bleibt nicht so sehr viel übrig für mich selber und für das Leben. Oder ein anderer könnte sagen, hey, ich investiere Zeit oder Kraft in die Gemeinde, in Menschen, in die ich mich investiere, in ehrenamtliche Tätigkeiten. 2, 3, 4, 5 Mal die Woche bin ich unterwegs. Und dann, wenn ich so überlege, wie viel Zeit bleibt noch zum Leben, das Leben zu genießen, bleibt vielleicht nicht so ganz viel übrig. Und Sonntagmorgen ausschlafen kann ich auch nicht, weil ja dann frühmorgens Gottesdienst ist. Und wieder ein anderer könnte sagen, hey, ich versuche wirklich ein aufrichtiges und ein ehrliches Leben zu führen. Ich versuche treu zu sein, bin treu in meiner Partnerschaft, in meiner Ehe. Ich versuche für andere da zu sein, nicht nur an mich selber zu denken, ein guter Freund zu sein, ein guter Arbeitskollege, ein guter Mannschaftskamerad, vielleicht im Sportverein. Ich versuche mit meinem Leben auf Jesus hinzuweisen und so weiter und so fort. Und irgendwie finde ich es manchmal ziemlich anstrengend und scheint es mir doch viel, viel leichter zu sein, mich so wie die sprichwörtliche Axt im Walde zu verhalten, von denen es vielleicht einige in meinem Umfeld gibt. Und man könnte die Liste wahrscheinlich fortsetzen und bei aller Leidenschaft und bei allem Eifer für Gott muss ich euch ganz ehrlich bekennen, diese Worte von Asaf, die sprechen und sprachen mir schon in so mancher Situation meines Lebens wirklich aus der Seele. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. Das sehe ich die Menschen um mich herum und sehe, was ihnen alles gelingt und was sie sich vielleicht alles leisten können und was alles irgendwie so läuft in ihrem Leben. Und die leben überhaupt nicht mit Jesus. Die haben vielleicht noch nie ernsthaft mal nach Gott und Gottes Perspektive gefragt. Und dann gucke ich mein eigenes Leben an und stelle fest, was mir alles nicht so gelingt. Und merke, was mir vermeintlich vielleicht alles noch so zu meinem Glücklichsein fehlt. Was ich alles noch so bräuchte oder haben könnte oder wie die Dinge doch laufen könnten. Und dann merke ich und habe gemerkt, wie diese unzufriedenen Gedanken, das, was Asaf hier in ein paar Worten mal so auf den Punkt bringt, so in mein Kopf und in mein Herz hineinkrabbeln wollen. Gibt es so ein Kinderlied, ne? Die krabbeln dann so in einen hinein. Und sie drängen sich mir auf und ich muss aufpassen, dass meine Perspektive sich nicht nachhaltig verändert. Und dann finde ich das interessant, denn es kommt dann zu einer Neubewertung, das habe ich die fromme Frustration überschrieben, was ich euch gerade so versucht habe darzustellen. Und dann kommt es zu einer Neubewertung im Angesicht des Ewigen. Denn dieser Psalm 73 ist an der Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, nicht zu Ende. Denn nachdem Asaf seinem ganzen Frust Luft gemacht hat, dann kommt er zu einer ganz, ganz wesentlichen Erkenntnis in diesem Psalm. Und zwar ab Vers 16. So sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, das ist die Anknüpfung zu vorhin, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als ich Vers 17 gelesen habe, habe ich gedacht, hatte Asaf Urlaub oder hat er eine längere Auszeit gemacht oder sowas. Er sagt, bis ich hineinging ins Heiligtum des Herrn. Und ich habe so gedacht, der war doch jeden Tag im Heiligtum des Herrn. Das war sein Arbeitsplatz. Der ist jeden Tag dort gewesen. Und dann dachte ich, ja, vielleicht war das so eine Momentaufnahme zwischen Früh- und Spätschicht. Ist er dann irgendwie durch die Straßen Jerusalems flaniert und hat gesehen, was da so los ist. Und dann hat er sich ins Straßencafé gesetzt und hat diese Zeilen aufgeschrieben. Könnte natürlich sein, aber ich glaube vielmehr, eigentlich hat Asaf eben inmitten seines Dienstes seine Perspektive verloren. Er war umgeben von diesen ganz natürlichen und menschlichen Sehnsüchten, war damit auch in seinem eigenen Leben konfrontiert, hat gesehen, was alles möglich gewesen ist um ihn herum. Und er war zwar täglich im Heiligtum, aber vielleicht war er dann doch nur mehr körperlich anwesend im Heiligtum, aber innerlich, mit seiner inneren Perspektive eigentlich, mit anderen Dingen um ihn herum beschäftigt. Und auch da finde ich mich total wieder. Und dann macht er in den Versen 21 und 22 eine weitere interessante Aussage und wird noch deutlicher und sagt, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Also diese verschobene Perspektive inmitten seines geistlichen Dienstes führte schlussendlich zu Enttäuschung, zu Unzufriedenheit und bei ihm sogar zur Bitterkeit. Er sagt, ich war wie so ein Vieh, ich bin einfach in eine Richtung gerannt und habe mich auch verrannt in diese Richtung, aber ich habe es an dem Punkt noch nicht mal wirklich gemerkt. Und ich möchte ganz kurz sagen, dass ich glaube, es ist nichts grundsätzlich Falsches daran, das Gute, was Gott uns gibt, zu genießen und auch die Annehmlichkeiten des Lebens zu genießen. Der Apostel Paulus hat gesagt, ich kenne alles, Mangel leiden und Überfluss haben. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir etwas Gutes genießen können und dass wir auch Wünsche und Träume und Sehnsüchte haben dürfen. Vielleicht müssen wir das als Deutsche sogar manchmal ganz neu lernen, die wir doch immer sehr zielorientiert und arbeitsorientiert unterwegs sind. Aber ich glaube, das Problem beginnt dann, wenn uns diese Dinge gefangen nehmen. Und wenn wir unsere Zufriedenheit, unser Glück, unsere Zuversicht, unsere Lebensfreude, unsere Lebensqualität davon abhängig machen, dass wir alle unsere Wünsche und Träume erfüllen können oder dass wir in den perfekten Rahmenbedingungen leben und das für uns das höchste Ziel ist, das, was am erstrebenswertesten scheint, weil immer dann, glaube ich, stehe ich in der Gefahr, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert. Dass das, was im ersten Moment so schön glänzt und mir irgendwie so viel Zufriedenheit, Glück und Zuversicht verspricht, eigentlich mehr und mehr dazu führt, dass ich unzufrieden, unglücklich und schlussendlich dann, wie Asaf es sagt, verbittert werde, weil ich eben nie die perfekten Rahmenbedingungen erreiche und weil ich eben auch nie alle Wünsche und Träume in Erfüllung gehen sehe. Und ich glaube, wenn ich an diesem Punkt bin, dann braucht es, wie Asaf das hier sagt, eine Neubewertung im Angesicht des Ewigen. Bis er hineingegangen ist ins Heiligtum des Herrn und mal darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich die Langzeitwirkung, was ist die Auswirkung, was ist die Konsequenz, wie bewertet Gott, wie bewertet der Ewige diese Dinge auch im Licht der Ewigkeit. Und dann im Heiligtum hat sich seine Perspektive verändert und er hat noch etwas anderes entdeckt, denn er schreibt dann ab Vers 23, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Da ist sie wieder, diese Ewigkeitsperspektive. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibst du doch Gott, ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Und das ist auch so eine interessante Entdeckung, glaube ich, inmitten dessen, wo er sich Asafs Perspektive verwendet hat und er Gott aus dem Blick verloren und andere Dinge für ihn wichtiger geworden sind, stellt er trotzdem fest, Gott ist da. Gott hat ihn nicht verlassen und ich glaube, Gott hat auch mich und dich nicht verlassen. Und Gott lädt uns ein, unsere Perspektive zu erneuern. Er lädt uns ein, die Dinge im richtigen Licht zu beurteilen, uns die richtige Perspektive zu geben. Die Frage an uns, genauso wie Herrn Asaf es eben, lassen wir, wollen wir unsere Perspektive verändern lassen? Asaf hat eine neue Perspektive bekommen und er hat eine Entscheidung getroffen. Auch das schreibt er in diesem Psalm noch gegen Ende. Und er sagt, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Neben dir begehre ich nichts auf Erden. Das finde ich ziemlich starke Worte, vor allem wenn ich nochmal an die erste Hälfte des Psalmes denke, wie der so klang und was er da so zum Ausdruck gebracht hat, wie er diesen Psalm hier abschließt. Und ich finde es eine total starke Ermutigung, weil dieser Psalm zeigt mir die Entwicklung eines Mannes auf und macht mir Mut, auch wenn ich mich mal verrannt habe und wie ein Vieh in eine Richtung gelaufen bin und die Perspektive Gottes für mein Leben aus dem Blick verloren habe, die Dinge nicht mehr in der richtigen Reihenfolge, nicht mehr in der richtigen Ordnung sind, ist es möglich, dass Veränderung passiert? Ist ein Perspektivwechsel möglich? Ist es möglich, ganz neu meinen Frieden mit Gott und meinen Frieden auch mit meinem eigenen Leben zu finden und versöhnt zu leben und eben nicht abhängig zu sein von den Umständen oder von erfüllten oder unerfüllten Träumen und Wünschen? Und jetzt sind wir bei der Anwendung, denn es geht ja darum, gute Vorsätze, darum geht es ja dann in der Anwendung, die gilt es dann auch umzusetzen. Das gilt nicht nur an Neujahr, sondern das gilt eigentlich jeden Tag unseres Lebens. Und ich möchte gern zum Ende noch so ein paar Dinge mit euch teilen, von denen ich glaube, wie man sie konkret im Leben anwenden kann. Es sind Beispiele. Ich lade jeden von euch ein, das wirken zu lassen und selber auch zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich konkret für mein Leben? Wo stehe ich und wie kann ich das Ganze anwenden? Trotzdem möchte ich ein paar Beispiele geben. Das Erste, was ich entdeckt habe in dieser Geschichte von Asaf, ist, den Wert des Heiligtums zu entdecken. Und zwar in zweierlei Weise. Asaf ist ja damals ins Heiligtum gegangen und hat nachgedacht über seine Situation und hat sie dort dann einfach auch ein Stück neu bewertet. Und ich glaube, ich habe das gerade schon so ein bisschen angedeutet, Asaf ist nicht einfach nur seiner Gewohnheit nach ins Heiligtum gegangen, wie er das eben in seinem Dienst tat, sondern er hat einen ganz bewussten Schritt in dieses Heiligtum gemacht. Er hat bewusst diesen Ort aufgesucht, um an diesem Ort nachzudenken. In der Zeit von Asaf war dieses Heiligtum ein begehbarer Ort. Das ist so, wie wenn wir hier zur Tür reinkommen in die alte Wache. Da war der Tempel oder die Hütte Davids und er konnte da reingehen und hat dann eben dort darüber nachgedacht. Der Ort, in der er in besonderer Weise die Gegenwart Gottes erlebt hat. Und ich habe mich gefragt, wie sieht dieses Heiligtum heute aus? In welches Heiligtum gehen wir? Wir haben ja nicht den Tempel oder die Hütte Davids, aber ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die uns das Neue Testament direkt mit diesem Begriff Heiligtum in Verbindung vor Augen stellt und die möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben. Ganz grundsätzlich denke ich, Gott ist überall, zu jeder Zeit und an jedem Ort erlebbar. Er ist nicht gebunden an einen bestimmten Ort, aber im Neuen Testament gibt es mindestens zwei Dinge, die konkret als Tempel oder als Heiligtum bezeichnet werden. Das erste sind wir selber. 1. Korinther 6, Vers 19 zum Beispiel, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das bedeutet meiner Meinung nach, dass jeder, der sich bewusst für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat und in dem der Heilige Geist lebt, eben ein solches Heiligtum ist und dadurch persönlich in der Lage ist, mit Gott in Verbindung zu treten, mit Gott zu reden und ich will es mal auf diese Situation übertragen, mit Gott gemeinsam das eigene Leben auch zu reflektieren. Zu überlegen, hey, wie sieht mein Leben eigentlich aus? In sich zu gehen und mit Gott ein Stück Klausur zu halten und zu fragen, wie bewerte ich mein Leben? Was muss ich vielleicht ändern? Welche Perspektive ist gut? Welche Perspektive ist vielleicht auch nicht so gut? Ich will das ganz konkret machen. Ich glaube, man kann anfangen, sich eine feste Tageszeit zu setzen. Eine Zeit der persönlichen Reflexion mit Gott. Und wenn vielleicht jeder Tag irgendwie erstmal zu viel ist, dann vielleicht einmal in der Woche eine Zeit zu nehmen, wo ich sage, diese Zeit dient dazu, dass ich im Heiligtum bei mir selbst gemeinsam mit Gott, mit der Hilfe seines guten Heiligen Geistes mein Leben reflektiere. David hat uns in dem Psalmen eine schöne Gebetsvorlage gegeben, Psalm 139. Herr, erforsche mein Herz und erkenne, wie ich es meine. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Mit so einem Gebet könnte so eine Zeit starten. Man kann Tagebuch schreiben und Gedanken festhalten, die einen bewegen. Und ich habe seit diesem Jahr so einen Terminkalender von einer Firma, die heißt Weekview. Und das Interessante ist, ihr könnt dann gerne auch nochmal kommen, wenn euch das interessiert. Dieser Terminkalender ist nicht nur Terminkalender, sondern er gibt jede Woche geistliche Impulse und schafft bewusst Raum zur Reflexion des eigenen Lebens, gemeinsam mit Gott. Wie bin ich unterwegs? Mit welcher Perspektive laufe ich durchs Leben? Gemeinde Jesu, das ist der zweite Tempel, von dem im Neuen Testament die Rede ist. Wir alle gemeinsam als Gemeinde Jesu sind ein Tempel Gottes. Und ich glaube, auch hier gibt es eine Möglichkeit, in dieses Heiligtum zu gehen und mich selbst und meine Perspektive zu überprüfen. Wie? Indem ich bewusst vertrauensvolle Beziehungen mit anderen Geschwistern aufbaue. Indem ich bewusst den Austausch mit anderen suche, ihnen den Raum und das Recht gebe, mir zu sagen, wie sie mich wahrnehmen. Wie sie glauben, mit welcher Perspektive ich unterwegs bin und wo vielleicht auch ein Perspektivwechsel nötig wäre. Und mich von ihrer Perspektive, von ihrer Sicht auf die Dinge, auf Gott, auf das Wort Gottes, auf das Leben auch inspirieren, ermutigen, bestätigen oder eben auch korrigieren zu lassen. Also diese beiden neutestamentlichen Tempel, mein eigener Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, diese persönliche Klausur mit Gott und dann aber auch der Tempel der Gemeinde, das Heiligtum, was ich finden kann in der Gemeinschaft der Gläubigen. Ein zweiter Punkt wäre für mich, allen dem richtigen Platz zuzuweisen, mich zu fragen, was am Ende eigentlich wirklich zählt. Wenn ich mich nicht vertan habe, ist heute Ewigkeitssonntag im Kirchenjahr so ein Tag, der in besonderer Weise daran erinnert, dass dieses Leben zeitlich begrenzt ist und dass es eigentlich um etwas anderes geht, dass Gott uns durch Jesus Christus eine ewige Perspektive gegeben hat. Und das war so eine entscheidende Entdeckung für Asaf. Er hat angefangen, darüber nachzudenken, hey, worauf läuft das eigentlich hinaus? Was bleibt eigentlich am Ende von dem, was augenscheinlich so gut aussieht? Wie sehen die Dinge aus Gottes Perspektive aus? Ich will auch hier zwei Beispiele machen, wie das aussehen kann. Ich bin selber Vater von drei Kindern und ich merke, dass ich in meinem täglichen Alltag als Vater, wir als Eltern, herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen, die das Leben unserer Kinder beeinflussen. Und ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und wenn dann Spannungen entstehen, weil unterschiedliche Meinungen vorhanden sind, bin ich immer geneigt zu sagen, um des Friedens willen und um der Ruhe willen, machen wir das jetzt so oder so. Und jeder kriegt dann vielleicht das, was er will und dann ist jeder zufrieden und es ist Ruhe. Und für den Moment ist das vielleicht auch so und das ist eine total entspannte Situation dann. Aber langfristig gesehen tue ich meinen Kindern an manchen Stellen damit einfach nichts Gutes. Und ich muss mich entscheiden und sagen, hey, den Moment der Ruhe und der Entspannung möchte ich im Licht des Größeren, vielleicht auch des Ewigen sehen und überlegen, was dient meinen Kindern langfristig. Und dann muss ich es aushalten, dass es Spannungen gibt, wenn der Müll rausgebracht werden oder das Handy weggelegt werden soll oder bestimmte Verhaltensnormen eben doch eingehalten werden in unserem täglichen Miteinander, weil es mir um was Langfristiges geht und nicht nur darum, dass es für den Moment Ruhe gibt. Und gleichzeitig muss ich als Vater auch immer meine eigene Perspektive hinterfragen und nicht nur aufs Gewohnheitsrecht pochen, weil ich hier der Vater bin, habe ich auch Recht. Und ein zweiter Punkt, und der kommt in Asaphs Psalm auch durch, ist Treue, den ich einfach gerne so als Praxisanwendung mitgeben möchte. Treue in einer Ehe, in einer Partnerschaft, in Freundschaften, in der Gemeinde, im gemeindlichen Miteinander und auch im Leben mit Gott. Ich glaube, Treue, treu zu sein, ist kein Selbstläufer und ist auch nicht immer einfach. Manchmal ist treu zu sein wirklich anstrengend. Es bedeutet, Ausdauer zu haben. Es bedeutet, geduldig zu sein, Höhen und Tiefen mitgehen zu können, zu lernen, Konflikte auszutragen und nicht wegzulaufen, zu lernen, zu vergeben und auch Vergebung zu schenken. Das alles schließt Treue mit ein und das kann richtig Arbeit sein. Und das ist manchmal richtig anstrengend. Und es gäbe für den Moment manchmal einfachere Wege. Dinge, die sich vielleicht auch ganz gut anfühlen oder ganz gut aussehen, aber wenn man es mal auf lange Sicht betrachtet, merkt man, die hinterlassen ziemlich scharfe Bruchkanten. Und es lohnt sich eigentlich, diesen Weg der Treue zu gehen und da auch diese Arbeit, diese Anstrengung auf sich zu nehmen, weil das etwas ist, was aus Gottes Perspektive Wert hat und wichtig ist. Und ich rede hier nicht davon, dass ich mich beständig ausnutzen lassen oder missbrauchen lassen muss an bestimmten Punkten. Ich glaube, wir sollen für uns selber Verantwortung übernehmen und Sorge tragen, aber ich glaube, es ist wichtig, diesen Wert der Treue ganz neu zu entdecken. Und der letzte Punkt, sich auf die Spuren Jesu begeben und von ihm Gottes Perspektive lernen. Jetzt könnt ihr mir sagen, ja Sebastian, das ist ja der Klassiker, werden wie Jesus. Da wissen wir ja alle, wie herausgefordert wir mit diesem Punkt sind. Aber ich will es gar nicht so plakativ verstanden wissen, sondern ich glaube wirklich, Jesus Christus ist der Einzige gewesen, der immer mit der richtigen Perspektive unterwegs war. Er ist der Einzige gewesen, der immer mit der richtigen Perspektive unterwegs gewesen ist. In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und er hat uns Menschen vor Augen gestellt, wie er die Dinge sieht. Das können wir in Jesus Christus beantworten. Und in ihm, in seinem Tod und in seiner Auferstehung, hat Gott uns eine Perspektive über dieses Leben hinausgegeben. Eine Perspektive mit Ewigkeit und Ewigkeitswert. Und ich glaube, uns mit ihm zu beschäftigen, hilft uns zu lernen, wie wir mit der richtigen Perspektive unterwegs sein können. Konkret könnte man Folgendes tun. Ich nehme mir ganz bewusst Zeit, mir einen Abschnitt im Neuen Testament anzuschauen, der über Jesus spricht. Und ich lasse das auf mich wirken. Ich kann mir den Text mehrfach durchlesen, kann ihn vielleicht auch an mehreren Tagen nacheinander lesen, mir auch mal selber laut vorlesen, dass ich das auf verschiedenen Sinnesebenen wahrnehme. Ich könnte ihn abschreiben oder kreativ gestalten. Ich mache gern so Handletterings. Das hilft mir einfach irgendwie, mich zu entspannen zum einerseits, aber zum anderen mir etwas kreativ auch irgendwie deutlich zu machen. Vielleicht hast du da einen ganz anderen Zugang, aber ich kann es abschreiben, malen, zeichnen, lettern, wie auch immer. Vielleicht auf eine Karteikarte und hinten auf die Karte schreibe ich mir drauf, hey, was hat das mir gesagt? Wo fordert mich das heraus? Was möchte ich davon lernen? Wie kann ich das vielleicht umsetzen? Wo muss ich meine Perspektive durch das, was ich hier bei Jesus gesehen habe, verändern lassen? Und dann kann ich es als Lesezeichen benutzen oder als Reminder irgendwo aufhängen, am Kühlschrank oder im Badezimmer oder im Flur oder wo auch immer du vorbeigehst und mich daran erinnern, hey, ich möchte mich auf die Spuren Jesu begeben und von ihm Gottes Perspektive lernen. Und wer nicht weiß, womit könnte ich denn anfangen, das Neue Testament ist zu dick, ich weiß gar nicht, wo ich da zuerst lesen soll, würde ich sagen, hey, das Lukas-Evangelium wäre eine gute Möglichkeit, sich Jesus zu nähern. Oder dieser Christus-Hymnus nennt man das im Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 5 bis 11 etwa, wo beschrieben wird, wie Jesus unterwegs war. Oder eine ganz prägnante Stelle für mich auch Hebräer 12, Vers 2. Warum hat Jesus das eigentlich alles gemacht, was er gemacht hat? Weil er eine Perspektive hatte. Er hat die Freude gesehen, die vor ihm liegt. Alles eine Frage der Perspektive. Von dieser Aussage kam ich heute Morgen und ich wünsche uns, dass uns das Vorbild von Asaf ermutigt, ehrlich zu werden mit uns selbst und auch vor Gott, unsere Perspektive verändern zu lassen, dort, wo das nötig ist. Und ich glaube, wir sind eingeladen im persönlichen Austausch mit Gott, aber auch in unserem Miteinander, in der Gemeinschaft, uns selbst zu reflektieren, zu ermutigen, aber auch korrigieren zu lassen. Und ich glaube, wir sind eingeladen, das Wesentliche im Blick zu behalten, das Ganze vom Ewigen her zu beurteilen und allem den richtigen Platz zuzuweisen in unserem Leben. Und wir sind eingeladen, Jesus ganz konkret nachzufolgen, uns auf seine Spuren zu begeben und von ihm die richtige Perspektive zu lernen. Das wünsche ich uns und wünsche euch dafür Gottes Segen.